Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Der ukrainische Schriftsteller Serhii Jadan wurde im Oktober 2022 mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels geehrt. Er war schon vorher sehr bekannt bei uns, ist eine Art Botschafter der ukrainischen Literatur bei uns neben anderen Schriftstellerinnen aus dem Land. Serhii Jadan ist in seiner Heimatstadt Kharkiv im Nordosten der Ukraine geblieben, trotz der Gefahr und des Beschusses durch die russischen Angreifer. Er hat dort die Verteidigung der Ukraine unterstützt als Autor und Musiker, aber auch ganz praktisch. Und vor einigen Tagen ist bekannt geworden, dass Serhii Jadan sich jetzt als Soldat am Kampf gegen die russischen Truppen beteiligen will. Juri Dokot ist der deutsche Übersetzer von Serhii Jadan, auch erst in der Ukraine, und ich kann jetzt mit ihm sprechen. Guten Tag, Herr Dokot.
Guten Tag.
Was können Sie uns denn sagen darüber, wo Serhii Jadan jetzt ist und wie es ihm geht?
Vor einigen Tagen war er auf jeden Fall in Kharkiv. Ich glaube, vor einigen Tagen war er auch in Izium. Das ist eine Stadt in der Region Kharkiv. Er hat auch Fotos von Izium gepostet auf seiner Facebook-Seite. Ansonsten ist er auch sehr viel unterwegs in der Region mit verschiedenen Hilfsaktionen. Sein Rhythmus ist im Grunde genommen auch unmenschlich. Er versucht so viel, wie es geht, seiner Stadt und seiner Region zu helfen, den Freiwilligen, Bataillonen zu helfen. Er startet Hilfsaktionen, er ist mit Lesungen unterwegs und er unterstützt Krankenhäuser, er unterstützt einfache Menschen. Er macht das alles und ansonsten muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Man darf nicht immer sagen, wo man ist oder wo man plant zu sein. Ich glaube, Serhii Jadan wäre auch ein potenzielles Ziel für russische Angriffe, wenn sie das gewusst hätten.
Aber was Sie beschreiben, heißt, dass er ist jetzt noch nicht als Soldat einberufen und noch nicht in irgendeine Art Fronteinsatz, weil er ja ganz andere Dinge tut, wie Sie gerade erzählt haben.
Nein, im Moment noch nicht. Aber es ist klar, wenn man in der Armee dann ist, dann hat man nicht mehr so viel persönliche Freiheiten.
Ja, klar. Auf welchen Wegen können Sie sich überhaupt austauschen zurzeit? Sie haben ja auch gesagt, man muss vorsichtig sein. Auch eine Person gerade wie so ein prominenter Ukrainer wie Serhii Jadan kann nicht offen sagen, wo er gerade ist. Wie tauschen Sie sich aus mit ihm?
Ja, vor allem Kurznachrichten. Im Krieg gibt es auch nicht sehr viel Zeit, um lange Gespräche zu führen. Manchmal hat man eine Frage wegen der Übersetzung. Manchmal fragt man auch nach einem Beschuss, ob alles in Ordnung sei. Sehr oft sind die Antworten ganz kurz. Die Soldaten zum Beispiel an der Front schreiben sehr oft zurück. Und das ist dann nur ein Pluszeichen. Das bedeutet, dass alles in Ordnung sei. Es ist auch klar, die haben dort auch nicht immer Netz und sie müssen auch aufpassen, weil Gespräche abgehört werden können. Das ist Krieg und das letzte lange Gespräch mit Serhii Jadan haben wir, glaube ich, vor vielen Monaten, wahrscheinlich sogar schon vor fast einem Jahr geführt. Damals konnte ich ihn überzeugen, dass wir ein langes Gespräch, kein Interview, sondern eben ein Gespräch zwischen uns beiden für eine Zeitschrift, für eine deutsche Zeitschrift machen, die für Schullehrer bestimmt war. Ich dachte, es ist sehr wichtig, diese Gruppe anzusprechen und den Schullehrern in Deutschland über die Situation in der Ukraine etwas zu erzählen. Das war ein langes Gespräch, 1,5 Stunden, aber das war eher eine Ausnahme.
Wir haben über diese Entscheidung von Serhii Jadan, sich jetzt als Soldat zu melden, hier im Deutschlandfunk Kultur schon gesprochen vor einigen Tagen. Aber ich würde gern auch von Ihnen wissen, wie Sie das verstanden haben. Was hat ihn jetzt denn dazu bewegt, nach all dem, was er getan hat und im Moment auch tut, Sie haben uns das ja beschrieben, zur Unterstützung auch seines Landes, was hat ihn dazu bewegt, sich jetzt als Soldat zu melden?
Das war eine persönliche und emotionale Entscheidung, aber sie war vor allem mit der Situation in Kharkiv verbunden, mit der Situation in seiner Stadt, die er liebt und wo er lebt. Und die Situation hat sich in den letzten Wochen und Monaten dort drastisch verändert. Charkiw steht inzwischen ständig unter Beschuss. Fast jeden Tag fliegen dort russische Marschflugkörper, iranische Drohnen. Ich glaube, Serhii hat auch ein bisschen den Glauben an die Kraft des Wortes nicht verloren, aber er hat gesagt vor einigen Wochen, dass es ihm leid tut, immer wieder dieselben Sachen zu erklären, immer wieder dieselben Fragen gestellt zu haben. Das hat auch mit der stockenden Hilfen aus dem Westen, vor allem was die Waffen anbelangt, zu tun. Und vielleicht hat er gedacht, er kann auch als Soldat etwas tun für die Stadt und für die Region. Vor allem war er von Anfang an mit diesem freiwilligen Bataillon, das jetzt ein Teil der Nationalgarde ist, das Bataillon Chartia. Dieses Bataillon wurde in den ersten Kriegstagen in Charkiw gegründet, um die Stadt zu verteidigen. Und Serhii war von Anfang an sehr eng mit diesem Bataillon verbunden. Und jetzt wollte er dem Bataillon auch beitreten.
Herr Dokot, die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat heute eine Erzählung von Serhii Jadan veröffentlicht. Ich lösche am Ende das Licht, heißt diese Erzählung, an der hat er gearbeitet, bevor er sich als Soldat gemeldet hat. Und Sie haben diese Erzählung gemeinsam mit Sabine Stör übersetzt. Und es heißt in dieser Erzählung, ich lese mal ein paar Sätze vor: Wir alle taten so, als wäre uns nicht kalt, als hätten wir keine Angst, als wären wir nicht einsam, als würde uns die nahe und überwältigende Gegenwart des Todes nichts ausmachen. Es war noch nicht lange her, da war das Leben zerbrochen, war die Zeit zerbrochen, hatte sich das Gefühl des Atmens verändert, sein Rhythmus und seine Regelmäßigkeit. Ein kurzes Stück aus der Erzählung, ich lösche am Ende das Licht von Serhii Jadan. Und als ich das heute Morgen gelesen habe, Herr Dokot, habe ich auch gedacht, ja, wahrscheinlich kann man sich vorstellen, dass sich Serhii Jadan auch so fühlt, wie er das in diesem Ausschnitt beschrieben hat, oder?
Ja, und ich glaube, das ist auch eine sehr starke Passage in einer wirklich sehr starken Erzählung. Serhii schreibt auch während des Krieges. Er hat zwar gesagt, am Anfang, in den ersten Tagen, in den ersten Wochen des Krieges konnte er nicht mehr schreiben, er konnte sich nicht mehr konzentrieren. Es ging uns allen ungefähr so. Viele ukrainische Schriftsteller haben auch gesagt, sie können nicht mehr schreiben. Andrei Kurkov hat seinen Humor verloren, wie er damals betont hat. Tanja Malertschuk kann bis heute keine Romane schreiben. Serhii konnte nach einiger Zeit wieder schreiben, aber es waren vor allem die Kurzformen. Posts auf Facebook sind später im Surkamp Verlag als Buch Himmel über Charkiw erschienen. Das war im Grunde genommen eine Dokumentation der Ereignisse in den ersten Wochen und Monaten in Charkiw. Und jetzt schreibt er auch Gedichte und kleine Erzählungen.
Serhii Jadan ist jetzt natürlich, wenn er als Soldat dann im Einsatz sein wird, in noch größerer Gefahr, als er vorher schon war, als alle Menschen in der Ukraine sind durch den russischen Angriff. Es sind in diesem Krieg schon mehrere Schriftstellerinnen getötet worden, Verleger, andere Menschen aus der ukrainischen Literatur. Was können Sie uns dazu sagen? Wie geht man in der Ukraine damit um? Werden vielleicht die Texte dieser Getöteten besonders verbreitet in der Ukraine?
Ja, das ist eine sehr traurige Realität. Viele Schriftstellerinnen, Schriftsteller, Verlegerinnen, Verleger und auch viele andere Menschen aus dem Bereich Kultur, viele Kulturschaffende sind inzwischen von Russland getötet worden. Ich erinnere mich zum Beispiel an Maxim Krivtsov, an einen jungen Dichter, der im Januar gefallen ist. Er war auch Soldat, aber ich erinnere mich auch an Viktoria Amelina, die eine Zivilistin war und die bei einem Raketenbeschuss in Kramatorsk im Sommer vergangenen Jahres getötet wurde. Bei Maxim Kryvtsov war es so, dass er vor seinem Tod in der Ukraine vielleicht nicht sehr bekannt war, in den Expertenkreisen schon, aber nicht für das breite Publikum. Aber Ende 2023 ist sein Gedichtband erschienen und nachdem die Nachricht über seinen Tod kam, wurde der Band innerhalb von wenigen Stunden vergriffen. Von Viktoria Amelina erscheint bald auch ein Gedichtsband. Sie hat im Krieg auch Gedichte geschrieben. Das muss man leider auch so sagen. Tote Dichter verkaufen sich gut.
Und Sie sind ja auch ein Vermittler zwischen der Ukraine und Deutschland. Wie ist das zurzeit? Wie nehmen Sie das Interesse der deutschen Verlage an Büchern aus der Ukraine wahr?
Die deutschen Verlage haben sich lange Zeit wenig für die ukrainische Literatur interessiert. In den 90er Jahren hat man keine Bücher der ukrainischen Autoren veröffentlicht. Das erste Buch war das Buch von Andriy Kurkov Ende 1999, aber das war auch eine Übersetzung aus dem Russischen und ich glaube, damals hat Diogenes auch Kurkov als einen russischen Autor betrachtet. Das erste Buch eines ukrainischen Schriftstellers, der auf Ukrainisch geschrieben hat, war das Buch von Juri Andruchowitsch und es ist erst im Jahr 2003 erschienen. Und danach hat man nur ein paar Bücher pro Jahr veröffentlicht im deutschsprachigen Raum, nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz oder in Österreich. Ich glaube, das hat auch etwas mit einem gewissen Kulturimperialismus der deutschen Verlage zu tun. Nach dem russischen Überfall hat sich die Situation etwas verändert. Es gab in den letzten beiden Jahren mehr Bücher, die in Deutschland von ukrainischen Autoren veröffentlicht worden sind. Aber das ist auch nicht vergleichbar zum Beispiel mit der Situation in Polen. In Polen bringt man viel mehr ukrainische Autoren heraus. Und es gibt auch einen klaren Unterschied zwischen den Publikationen in der deutschen Presse, wo ukrainische Autoren viel öfter zu Wort kommen als bei den Verlagen.
Vor einigen Tagen haben wir erfahren, dass sich der Schriftsteller Serhiy Zhadan als Soldat in der Ukraine gemeldet hat. Und darüber haben wir gesprochen mit Juri Dokhod, dem Übersetzer von Serhiy Zhadan ins Deutsche. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Dokhod, und alles Gute für Sie.
Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen.